Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Mit der Einführung des EU-ASEAN Blue Book 2020 lädt die Europäische Union die ASEAN ein, die Zusammenarbeit gegen die COVID-19-Pandemie zu verbessern. Indonesien vermutet, dass die Entsorgung der Leichen indonesischer Besatzungsmitglieder ins Meer nicht dem Standard entspricht. Nach Angaben der Außenministerin kehrten am 8. Mai 14 indonesische Besatzungsmitglieder auf dem chinesischen Schiff zurück. 17.897 Tonnen Kokosöl aus Nord-Sulawesi wurden in die Niederlande exportiert. Über das Internet bietet ein russischer Investor die Investitionen in die Abfallverarbeitung an. Indonesische Düngemittel verzeichnen mit 11,8 Millionen Tonnen den höchsten Produktionsrekord. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der EU-Botschafter bei ASEAN, Igor Driesmans, hat am Freitag, dem 8. Mai, in Jakarta den Kooperationsbericht genannt EU-ASEAN Blue Book 2020 veröffentlicht. Das Blue Book ist eine jährliche Veröffentlichung zur Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der ASEAN. In diesem Jahr hat das Blue Book natürliche Partner zum Thema. Das Blue Book spiegelt die Zusammenarbeit der Europäischen Union und der ASEAN wieder und behandelt die Themen wie den Handel und wirtschaftliche Integration, die Konnektivität, politischen Dialog und die Eindämmung des Klimawandels und die Umwelt. In seinen Ausführungen hob Igor Driesmans die globalen Bedingungen hervor, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Ihm zufolge werde sie in Zukunft das Kooperationsprogramm zwischen der Europäischen Union und der ASEAN stärker auf die Bemühungen zur Reaktion auf eine Pandemie konzentrieren. Zuvor hatte die Europäische Union die Hilfe in Höhe von 350 Millionen Euro zur Unterstützung der Bemühungen der ASEAN gegen die Pandemie bereitgestellt. Igor erklärte, dass die Europäische Union als Partner die ASEAN dabei unterstützt habe, um die gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie zu unternehmen. Liputan Andi.
Of course, today we all have on our minds the coronavirus, And here too we have decided.
Natürlich haben wir heute alle das Coronavirus im Kopf. Und auch hier haben wir beschlossen, am 20. März Hand in Hand mit der ASEAN zusammenzuarbeiten. Unsere Außenminister mit Gesundheitsministern und anderen Beamten trafen sich praktisch außerhalb des Kurses, um zu besprechen, was zu tun ist, gemeinsam das Coronavirus bekämpfen. Und wir werden die Gelegenheit haben, darüber in den Frage- und Antwortsitzungen zu sprechen, die wir brauchen. Für uns ist dies ein internationaler Kampf, internationale Solidarität. Internationale Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Bekämpfung des Coronavirus. Und es ging nicht darum, nach innen zu schauen. Es geht darum, die Hände auszustrecken und am Ende des Tages wird niemand versagen und das ist jeder zu retten. In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der ASEAN, sagte Botschafter Igor Drismans, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen besser vorangekommen sei. Die beiden Seiten haben in einer Vielzahl von Fragen zusammengearbeitet, die vom Klimawandel über die Sicherheit des Seeverkehrs, die digitale Wirtschaft bis hin zur Hochleistungskomputerisierung reichen. Demzufolge ist die Europäische Union bis jetzt mit einem Portfolio von 250 Milliarden Euro immer noch der Entwicklungspartner Nummer 1 für ASEAN. Die Investitionen der Europäischen Union in ASEAN werden als höchste Investition und zweitgrößter Handelspartner für ASEAN verzeichnet. Diese Zusammenarbeit wird voraussichtlich in Zukunft weiter verbessert. Das indonesische Außenministerium protestierte gegenüber der chinesischen Regierung über den chinesischen Botschafter in Jakarta, Xiao Qian, gegen die Entsorgung der Leichen indonesischer Bürger ins Meer. Diese indonesischen Staatsbürger arbeiten als die Besatzung im Fischereifahrzeug Longxin Sekchuainoin. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi teilte in einer virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag, dem 7. Mai, mit, Indonesien stellte in Frage, ob die Entsorgung der Leichen indonesischer Besatzungsmitglieder den Bestimmungen der Seafarers Service Regulation der Internationalen Arbeitsorganisation ILO entsprach. Laut Retno Marsudi vermutet die indonesische Regierung außerdem den Tod von vier indonesischen Besatzungsmitgliedern aufgrund unzureichender Lebensbedingungen auf dem Schiff Longxin Sekchuainoin. Retno Marsudi betonte gegenüber dem chinesischen Botschafter auch, dass die lokale Regierung Unternehmen ermutige, ihrer Verantwortung nachzukommen, insbesondere im Zusammenhang mit Gehaltszahlungen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, die indonesische Regierung habe die Besatzungsmitglieder zurückgeführt, die verdächtig wurden, auf chinesischen Fischereifahrzeugen aus Südkorea ausgebeutet zu werden. Sie sagte, der Prozess der Rückkehr der 14 indonesischen Besatzungsmitglieder von Südkorea nach Indonesien sei am Freitag, dem 8. Mai, durchgeführt worden. Dies teilte Ministerin Retno Marsudi am Donnerstag, dem 7. Mai, in Jakarta bei einer virtuellen Pressekonferenz mit. Die indonesische Botschaft koordiniert auch weiterhin, um die Rückkehr des verstorbenen E zu erleichtern. Die indonesische Agentur für den Schutz von Wanderarbeitnehmern BP2MI koordiniert derzeit mit der indonesischen Botschaft in Seoul, Südkorea, sich um die Rückkehr von 14 indonesischen Besatzungsmitgliedern zu kümmern, die auf dem chinesischen Schiff arbeiten. Angeblich wurden die 14 Besatzungsmitglieder aus Indonesien ausgebeutet. Derzeit sind sie in Busan, Südkorea. Die Provinz Nord-Sulawesi exportierte im ersten Quartal 2020 17,897 tonnen raw kokosöl oder CCO in die Niederlande. Darwin Mukdin, der Leiter der Außenhandelsabteilung des Industrie- und Handelsamtes von Nord-Sulawesi, sagte am Freitag, dem 8. Mai in Manado, die CCO-Nachfrage aus den Niederlanden war im ersten Quartal 2020 trotz der Coronavirus-Pandemie oder COVID-19 hoch. Die COVID-19-Pandemie hatte jedoch keinen Einfluss auf die Niederlande, um das Rohkokosöl von Nord-Sulawesi zu kaufen. Darwin sagte weiter, der Export von 17.897 Tonnen Rohkokosöl konnte die Devisen für Indonesien im Wert von 13,59 Millionen US-Dollar hervorbringen. Im Zufolge stammt das Rohkokosöl aus der von den Landwirten geernten Kopra, die von der Fabrik als Halbzeug verarbeitet und dann exportiert wird. Er fügte hinzu, der CCO-Exportmarkt aus Nord-Sulawesi sei mehr als ein Land. Neben den Niederlanden gibt es weitere Exportmarkt Chile, nämlich Malaysia, die USA, China und mehrere europäische Länder. Der russische Investor Wladimir bot durch eine virtuelle Konferenz mit dem Gouverneur der Inselgruppe Provinz Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, die Investitionen in die Verarbeitung von Abfall zu Energie an, um das Abfallproblem in Bangka Belitung zu überwinden. Erzaldi Rosman Johan sagte am Freitag, dem 8. Mai, in Pangkal Pinang, er begrüße das Angebot des russischen Investors, um die Abfälle zu Energie zu verarbeiten. Gouverneur Johan schlug dem russischen Investor jedoch vor, diese Zusammenarbeit mit der staatseigenen Elektrizitätsgesellschaft Indonesiens PTPLN zu erörtern. Gouverneur Erzaldi Rosman Johan sagte in einer kurzen Präsentation von dem potenziellen russischen Investors mit Sitz in Singapur, dass die Methode, mit der die Abfälle effizienter gesammelt werden können, die Nutzung digitaler Technologien sei. Der Prozess des Sammelns von Abfällen von Müllwagen zu Deponien in der gesamten Provinz Bangka Belitung werden mit GPS-Unterstützung organisiert. Die staatseigene Düngfabrik Indonesiens, PT Pupuk Indonesia, konnte ihre positive Leistung während des gesamten Jahres 2019 beibehalten, angefangen vom Wachstum der konsolidierten Leistung von Produktion, Umsatz, Umsatzakquisition bis hin zum Ergebnis im Zeitraum 2019, das von den Aktionären festgelegte Ziel übertraf. Aas Asikin Idat, der Geschäftsführer von PT Pupuk Indonesia, sagte, dass Indonesia Düngemittel 2019 den höchsten Produktionsrekord in der Geschichte der Düngemittelindustrie in Indonesien verzeichneten. Den Produzenten oder Holdingsmitgliedern unter der Koordination von Pupuk Indonesia gelang es, die Düngemittelprodukte von 11.338.451 Tonnen zu produzieren, was 101,85% der geplanten 11.625.000 Tonnen entspricht. Aas teilte am Freitag, dem 8. Mai in Jakarta der Presse mit, dass die Produktionsleistung im Jahr 2019 relativ besser als im Jahr 2018 war. Dies spiegelt sich in einer Steigerung des Produktionsvolumens von 448.226 Tonnen oder 2,43% gegenüber 2018 wieder. Aas erklärte, dass einer der Faktoren für die Steigerung des Produktionsvolumens der Betrieb einer neuen Fabrik in Gresik war, die seit August 2018 den kommerziellen Betrieb aufnahm. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.398,43 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.554,58 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.172 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 29 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Die erste Information kommt aus Surabaya aus Java. Die Stadtregierung Surabayas stellte die Festung Kedung Coek in der Kedung Coek Straße in Bulak, Surabaya aus Java als Gebäude des kulturellen Erbes fest. Antik Sugiharti, die Leiterin des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt Surabaya im Rathaus von Surabaya, sagte am Mittwoch, bevor sie die Festung Kedung Coek als Gebäude für das kulturelle Erbe ausgewiesen habe, hätten sie und das Expertenteam für das kulturelle Erbe verschiedene Daten gesammelt und die Studien durchgeführt, um dies zu unterstützen. Die Festung Kedung Coek ist ein Erbe der niederländisch-ostindischen Kolonialherrschaft. Es wurde im Jahr 1899 entworfen und begann im Jahr 1910 zu bauen. Die Einheimischen nannten es Gedung Peluru oder Kugelgebäude, weil diese Festung während der Kolonialzeit ein Lagerraum für Kugeln war. Der ursprüngliche Zweck des Baus der Kedung Coek Festung bestand darin, die damalige niederländische Kolonialregierung während des Pazifikkrieges gegen japanische Truppen zu verteidigen. Die Holländer bereiteten große Kanonen hinter dem Beton der Festung vor, der sehr robust und dick gebaut worden war. Die nächste Information kommt aus Magelang, Zentraljava. Der Vesak-Tag für die buddhistische Gemeinschaft in diesem Jahr fiel auf den 7. Mai. Im Gegensatz zu den Vorjahren veranstalteten Buddhisten in Indonesien in diesem Jahr keine Vesak-Feier in Mendut oder Borobudur-Tempeln in Zentraljava, um die Übertragung einer neuen Art von Coronavirus zu verhindern. Der Sekretär des Mendut-Tempels, Wahyu Utomo in Magelang, sagte am Mittwoch, die Vesak-Feierlichkeit im Tempel seien auf bestimmte Personen beschränkt. Er hatte an Buddhisten appelliert, Vesak nicht im Kloster zu feiern, um ein Gedränge zu vermeiden, sondern sie sollten es zu Hause feiern. Die letzte Information kommt aus den Molukken. Die Seetransportdienste in Ostindonesien bleiben eine Priorität der Regierung, obwohl sich Indonesien in der Covid-19-Pandemie befindet. Die Anwesenheit von Mautschiffen, die von der Regierung subventioniert werden, wird von den Leuten in Ostindonesien mit Spannung erwartet, wie die Ankunft von KM Kendaga Nusantara A im Hafen von Elat im Unterbezirk Kai Besar des Bezirks Südost Molukken der Provinz Molukken am Dienstag am 5. Mai. Das Schiff ist bereit. 26 Seemautrouten mit einem Netzwerk in ganz Indonesien zu bedienen. Der Direktor für Seeverkehr und Transport, Kapitän Wisnu Handoko, hoffte am Mittwoch, dass die Anwesenheit dieses Mautschiffs ein Mittel für die Leute in Papua und Molukken sein könnte, um die Grundbedürfnisse, die Produkte kleiner und mittlerer Unternehmen, auch die Landwirtschaft, die Plantagen und die Fischerei sowie die Industrie- und Bergbauprodukte zu befördern. Kapitän Wisnu garantiert, dass die Regierung während der Covid-19-Pandemie weiterhin anwesend sein wird, damit die Seetransportdienste weiterhin normal funktionieren. Das war Interessantes aus der Heimat. Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liga Cuhrer das program unsur Indonesia hat heute das Thema zu Sicherung der Nahrungsmittel unterstützt das BUMN-Ministerium die produzierenden Staatsbetriebe. Das Ministerium für Staatsbetriebe BUMN unterstützt die Pupuk Indonesia Persero als Holdinggesellschaft staatlicher Düngemittelunternehmen, um die Verfügbarkeit durch Subventionierung für Landwirte für die zweite Pflanzenperiode von Mai bis Juni aufrechtzuerhalten. Der Experte des Staatsministers für Staatsbetriebe BUMN Arya Sinulinga sagte in einer Presseerklärung am Mittwoch, den 6. Mai in Jakarta, dass er darum gebeten habe, die von indonesischen Herstellern und ihren Tochtergesellschaften durchgeführten Aktivitäten zur Erstellung und Verteilung von Düngemitteln weiterhin reibungslos laufen zu lassen, um die Nahrungsmittelversorgung Indonesiens während der SARS-CoV-2-Pandemie aufrecht zu erhalten. Arya hält es für wichtig, dass BUMN die Verfügbarkeit von subventioniertem Dünger gewährleistet, damit die Landwirte weiterhin produktiv Lebensmittel herstellen können, die von einer breiteren Gemeinschaft genossen werden können. Dies spielt eine Rolle bei der Verwirklichung der Nahrungsmittelversorgung während der Pandemie. A.S. Asikin Idat, der Geschäftsführer von PT Pupuk Indonesia Persero, berichtete, dass die Bestand an subventioniertem Dünger, der auf Kiosk-Ebene hergestellt wurde, 1,27 Millionen Tonnen betrage. Zu den verfügbaren Düngemitteltypen gehören Harnstoff, NPK, SP36, ZA und organische Düngemittel. Die Verfügbarkeit dieser Bestände sei mehr als ausreichend im Vergleich zu dem Mindestbestand, der verbreitet werden muss und bei etwa 285.000 Tonnen liege oder für den Bedarf von 2 Wochen ausreiche. Neben dem Inlandsbedarf verzeichnete PT Pupuk Indonesia bis zum 7. April auch eine Exportleistung von Düngemitteln und Nicht-Düngerprodukten mit einem Volumen von mehr als 800.000 Tonnen. Er stellt sicher, dass der Export nur durchgeführt werden könne, wenn man den Inlandsbedarf decke, insbesondere was den subventionierten Lebensmittel- und Düngemittelsektor angeht. Laut ihm exportieren die Düngemittelproduzenten weiterhin, um das Nationalwirtschaftswachstum zu fördern, indem sie zu den Devisen des Landes beitragen und den Wert der Rupiah wieder stärken. Zu den exportierten Produkten gehören Aluminiumfluorid, Ammonia, NPK und Harnstoffdünger. AAS ist der Ansicht, dass die Realisierung des Exportes im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat. Dies liege an der hohen Nachfrage nach Düngemittel und Nicht-Düngerprodukten auf dem internationalen Markt. Die größten Exportländer für indonesische Dünger werden von asiatischen Ländern wie den Philippinen, Vietnam, Japan, Indien, Thailand, Taiwan, Singapur, Malaysia, Südkorea und China dominiert. Neben Asien sind Australien, die USA, Mexiko, Chile, Südafrika, Kolumbien und Ägypten auch Chile mit größerer Nachfrage nach Harnstoffprodukten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Gelisah. cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Oh, terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia, karena dia begitu indah. Duhai cintaku, pujaan hatiku, peluk diriku, dekaplah jiwaku, bawa ragaku melayang memeluk bintang. Oh, terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia, karena dia begitu indah.
Bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Wunderbares Indonesia. Dieses Mal laden wir Sie nach Jepara in der Provinz Zentraljava ein, eine Kulinarik namens Horok-Horok zu genießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jepara ist ein Ort in Indonesien, in dem viele typische Gerichte gekocht werden. Eine der typischen Delikatessen aus Jepara is horok-horok. Horok-horok is ein traditionelles Gericht, das in anderen Gegenden Indonesiens kaum bekannt ist. Liebe Zuhörer, horok-horok wird aus Tapioca Mehl oder Arenmehl hergestellt. Dieses Mehl wird von Palmen gewonnen und seine Körnchen erinnert an Styropor. Horok-horok besitzt eine zähe und weiche Textur und seinen eigenen Geschmack. Dieses Gericht ist schon seit der 30. September Bewegung für die Unabhängigkeit von Indonesien vor fast 60 Jahren bekannt. Der Herstellungsprozess von horok-horok ist ziemlich komplex und dauert mindestens 2 Tage. Deshalb wird horok-horok selten angeboten und ist ziemlich schwierig zu finden. Horok-horok hat einen hohen Kohlenhydratgehalt und kann deshalb statt Reis als sättigendes Nahrungsmittel angeboten werden. Liebe Zuhörer, der Herstellungsprozess von horok-horok ist wie gesagt sehr aufwendig. Als erstes wird das Arenmehl gereinigt und danach entwässert und geröstet. Dann wird das Arenmehl gedämpft und in einem anschließend wird der Teig in einem großen Tonkrug mit einem kammertigen Rührgerät gerührt. Die zähe und weiche Masse ändert sich zu kleinen, styroporartigen Körnchen sein. Das Besondere an horok-horok ist der Rührprozess mit einem Kalb. Mit ein bisschen Salz passt horok-horok wunderbar zu anderen typischen indonesischen Beilagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, obwohl horok-horok seltener und schwieriger zu finden ist, wird diese Köstlichkeit noch im traditionellen Markt in Jepara verkauft. Der Preis für horok-horok ist sogar sehr günstig und wird traditionell in Teakbaumblätter eingewickelt verkauft. Je nach Wunsch wird horok-horok als Reisersatz anderen Beilagen wie Pecel oder Sate angeboten. Aber horok-horok kann auch als süßer Nachtisch mit Eis und Kokosnussmilch genossen werden. Liebe Hörerfreunde, das war wunderbares Indonesien mit dem horok-horok, eine Delikatesse aus Jepara, Zentraljava. Wenn Sie gerade in Jepara sind, sollten Sie unbedingt horok-horok probieren, weil es bereits sehr selten und schwierig woanders zu finden ist. Wir werden uns wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Das ist Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, der Voice of Indonesia. Wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über Gamma, eine Probenabstrichkabine oder Gamma's Web Sampling Chamber. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 27. April 2020 lancierte das Akademie Krankenhaus Gamma eine Probenabstrichkabine. Es geht dabei einen Wish-Test für jemanden, der unter Verdacht steht, sich mit SARS-CoV-2 infiziert zu haben. Es wird erwartet, dass diese Abstrichkabine den steigenden Bedarf wegen der COVID-19-Diagnose verringern kann. Mit dem beweglichen Konzept des Gamma Swab Sampling Chamber kann man Zeit und Ort optimieren sowie die rote Zone des Krankenhauses wegen der Ausbreitung durch das Virus minimieren. Patienten, an denen dieser Test vollzogen wird, haben vorher eine Kontrolle beim Arzt durchgemacht und wurden als ODP Menschen auf Versorgung oder PDP Patienten auf Versorgung und OTG Menschen ohne Symptome klassifiziert. Liebe Hörerfreunde, der Leiter des Forschungsteams Gamma Swab Sampling Chamber, Dr. R. Sumiharto, SSI, MCOM, sagte, dass die Idee zur Herstellung dieses Geräts durch die Ausrüstung des Pflegepersonals motiviert wurde, da sie eine doppelte persönliche Schutzausrüstung oder APD verwenden müssen, wenn sie Abstriche nehmen. Dabei kam die Idee auf, das Abstrichsystem sicherer und angenehmer zu machen. Die Gamma-Abstrichkabine wurde dann derart entworfen, dass Probenabnahmebeamte drinnen sehen und Patienten draußen sehen. Da Beamten werden geschützt, indem in der Kabine Überdruck hergestellt wird. Mit diesem Überdruck bleiben sie dann geschützt, wenn es draußen Tröpfchen von Patienten gibt. So müssen Beamten nicht mehr die persönliche Schutzausrüstung oder APD der dritten Stufe verwenden. Und man kann die APD einsparen. Liebe Zuhörer, bei dem Gamma Swab Sampling Chamber verwendet man HEPA-Filter. Ankommende Luft durch den Filter kann 0,3 Mikro mit einer Effizienz bis zu 99% filtern. Mit diesem Zustand bleiben dann Beamte vor der ankommenden Luft geschützt. Außerdem gibt es anschließend eine Drainage mit Desinfektionsmittel für Patienten, damit, wenn der Abstrich mit den nächsten Patienten fortgesetzt werden soll, alles virenfrei ist. So bleiben Sie sicher. Die Kabine wird aus einem starken Material, nämlich einem rostfreien Aluminium gestellt, mit einer Acrylwand fin 0,5 cm oder 5 mm hergestellt. Dieses Gerät ist auch wetterbeständig, da es innerhalb oder außerhalb des Zimmers liegen kann. Die Gamma-Abstrichkabine ist ein bewegliches Konzept und es gibt Räder, die bewegt werden können und je nach Bedürfnis verwendet werden können. In der Kabine gibt es auch einen Luftkühler für die Annehmlichkeit der Beamte. Außerdem steht für die Kommunikation zwischen Patienten und Probennamen Beamten ein Audiogerät zur Verfügung, damit sie reibungslos läuft. Eine Abstrichkabine herzustellen kostet 25 Millionen Rupiah. Der Herstellungsprozess dauert bis zu 10 Tage. Das war Dies und Das mit dem Thema Gamma Swab Sampling Chamber. Wir werden uns mit anderen Informationen treffen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Hallo liebe Zuhörer, bei dem heutigen Musikregenbogenprogramm spielen wir für Sie ein Kronzonglied mit dem Titel Tanah Air Jaya oder auf Deutsch Unsere herrliche Heimat. Das Lied fordert uns auf, gemeinsam die Würde der Nation zu wahren und zu erhöhen, um unser Land aufzubauen und ihm zu dienen.
Es gibt keinen Grund, die Dienstleistungen für das Land zu verschieben und gemeinsam die Hoffnung des Landes zu verwirklichen. Wie Kronjong-Lieder im Allgemeinen hat dieses Lied einen schönen Rhythmus, den man genießen kann. So, liebe Musikfreunde, hier ist das Kronjong-Lied Tanah Air Jaya, unsere herrliche Heimat, gesungen von Titi. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhalt.
Menangguhkan bakti kau wujudkan harapan. Tunaikanlah janji bakti, mari nuju kemakmuran nusa. Mari kawan, mari nuju tanah air jaya.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter at voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.